Werbung.
Hey, sag mal, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, wie viel Fußballer eigentlich so verdienen?
Ja, tatsächlich schon sehr oft und sehr viel. Und ich glaube, da sind sich auch alle einig, das ist teilweise echt viel zu viel.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Hast du dir auch schon mal den Unterschied zwischen Männern und Frauen angeschaut und deren Gehälter verglichen?
Also genaue Zahlen kenne ich da nicht, habe es mir auch noch nicht angeschaut, aber ich kann mir vorstellen, dass die Unterschiede schon richtig groß sind wahrscheinlich.
Ja, also die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen, die sind wirklich richtig krass. Und das ist ja nicht nur im Fußball so, sondern auch in anderen Bereichen. Frauen verdienen durchschnittlich rund 18% weniger als Männer in Deutschland und das für die gleiche Arbeit.
Das ist tatsächlich heftig. Aber, da frage ich mich, vor allem im Fußball, was kann man da machen? Wie kann man was ändern?
Ja, es gibt zumindest schon mal Unternehmen, die sich dafür einsetzen, dass sich eben etwas ändert. Und ein Beispiel ist Kununu.
Die kenne ich jetzt eher für ihre Arbeitgeberbewertungen und so. Ist das richtig?
Ja, genau. Kununu ist die führende Arbeitgebervergleichsplattform im deutschsprachigen Raum. Und die setzen sich eben nicht nur für Transparenz in der Arbeitswelt ein, sondern auch für mehr Gleichberechtigung. Und mit ihrem Sponsoring unterstützen sie 5 Frauenteams, um faire Verhältnisse nicht nur im Fußball, sondern auch in der Arbeitswelt zu fördern.
Ja, das klingt tatsächlich sehr gut. Aber wie kann ich herausfinden, wie groß der Gehaltsunterschied in meinem Bereich ist?
Das ist tatsächlich ganz einfach. Auf kununu.com gibt es einen Gender Pay Gap Rechner. Da kannst du herausfinden, wie groß der Gender Pay Gap in deiner Branche und Region ist. Und der funktioniert sogar bei Fußballerinnen und Fußballern.
Da schaue ich tatsächlich auch mal rein. Vielen Dank für den Tipp.
Ja, gerne. Und wenn auch ihr mehr wissen wollt, mehr Infos zu Kununu und dem Gender Pay Gap Rechner verlinken wir euch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Gestern Jubiläum, heute geht's aber natürlich direkt schon weiter mit der 101. Folge. Damit herzlich willkommen zu Kicker Daily am Donnerstag vor Ostern. Matthias, hast du schon Eier ausgepustet und gefärbt?
Nee, habe ich noch nicht. Wir haben ja selbst Hühner im Garten und die legen praktischerweise schon schöne Eier in verschiedenen Farben. Da entfällt das Färben. Ist mir ganz recht.
Wirklich? Aber wie werden die so bunt?
Das ist je nach Rasse unterschiedlich. Wir haben da Türkis, Grün. Dunkelrot.
Ja, spannend. Du, spannend wird es auch heute in unserer Folge, denn mit Hilfe von unserem Kicker-Redakteur Niklas Baumgart reisen wir ein bisschen in die Vergangenheit, denn er hat ein Buch über die 11 größten Spiele im deutschen Fußball geschrieben und darüber sprechen wir natürlich und schwelgen in Erinnerungen.
Vorher aber wie immer die News des Tages. Ja, am Samstagabend steht ja der Klassiker in der Bundesliga an, FC Bayern gegen Borussia Dortmund und dem BVB den Plagen Personalsorgen vor diesem Topspiel. Gregor Kobel hat sich zwar von seinen muskulären Problemen erholt, hat jetzt aber einen Magen-Darm-Infekt und konnte zuletzt nicht trainieren. Rami Benzibaini ist verletzt von der Nationalmannschaft zurückgekehrt. Ja, und Marcel Sabitzer, der fällt ja auch aus, der ist noch gesperrt.
Der Machtkampf beim VfB Stuttgart hat weitere Folgen. Der Verein zieht seine Jahreshauptversammlung vor und dort wollen Vizepräsident Rainer Adrian und Präsidiumsmitglied Christian Riedmüller die Vertrauensfrage stellen. Die Versammlung soll nun am 28. Juli stattfinden. Erst vor wenigen Tagen hatten die VfB-Ultras den sofortigen Rücktritt des Präsidiums gefordert, nachdem Präsident Klaus Vogt als Vorsitzender des Aufsichtsrates abgewählt worden war. Wenn ihr mehr Einblick in den Machtkampf beim VfB Stuttgart wollt oder vielleicht sogar auch braucht, dann hört gerne nochmal in unsere Folge vom Dienstag, den 26. März rein.
Sportlich weiß man beim taumelnden Zweitligisten FC Schalke 04 aktuell ja noch nicht, in welcher Liga es in der kommenden Saison weitergeht. Personell dagegen werden schon Nägel mit Köpfen gemacht bei den Königsblauen. Wie der Club heute bekannt gab, muss nämlich Matthias Schober den Club verlassen. Der frühere Profitorwart war zuletzt als Direktor der Knappenschmiede angestellt. Schobers Position wird übrigens nicht neu besetzt. Dafür stößt Raphael Tonello neu dazu, als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Top-Talente-Scout. Tonello war zuvor beim FC Watford als Chefscout tätig.
Mach ihn, er macht ihn, Mario Götze! Wohl eines der berühmtesten Fußballzitate der vergangenen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Der Moment, als Mario Götze Deutschland zum 4. Weltmeistertitel schoss. Doch es gab oder gibt natürlich noch ganz viele weitere solche einprägsamen und einzigartigen Momente. Über die schreibt Kicker-Redakteur und Spezialist für Sportgeschichte Niklas Baumgart in seinem neuen Buch. von Wundern und Weltmeistern, die 11 größten Spiele des deutschen Fußballs. Seit gestern ist das Buch draußen, deswegen sprechen wir natürlich heute mit dir. Schön, dass du da bist, lieber Niklas. Jetzt erklär mir doch aber mal als allererstes, warum denn nur ausgerechnet dieses Spiel tatsächlich in deinem Buch nicht dabei ist. Also warum gehört das nicht zu den 11 größten deutschen Spielen?
Das würde ich jetzt so beantworten, weil nicht immer das Finale bei einem WM-Titel, und vom WM-Titel 2014 ist natürlich ein Spiel dabei, das Bedeutendste oder Besondere oder das Spiel ist, über das man noch Jahrzehnte später spricht. In diesem Fall gab es da natürlich ein anderes, das das Finale sogar deutlich ausgestochen hat.
Ja, du hast das Halbfinale genommen, das 7:1 gegen Brasilien. Als jemand, der damals vor Ort war, kann ich das komplett nachvollziehen. Ich stecke gedanklich gerade auch selber noch so ein bisschen in dem Turnier von vor 10 Jahren drin. Also ich habe die meisten Erinnerungen an dieses Spiel in Belo Horizonte, weil das einfach von der Reaktion der Brasilianer, von der Außergewöhnlichkeit des Ereignisses einfach so heraussticht bei diesem Turnier. Und ja, kann ich nachvollziehen, dass du das genommen hast. Aber ich verstehe auch dich, Caro, warum die Priorität ist, weil das natürlich aus Deutschland wahrscheinlich nochmal, oder wenn man in Deutschland war, damals vielleicht nochmal ein bisschen anders war.
Welche Geschichten erzählst du uns denn in dem Buch und warum hast du dich für diese entschieden und für andere vielleicht nicht?
Ich versuche, alle Geschichten zu erzählen von diesen Spielen, über die ich schreibe, zumindest alle, wie ich finde, wichtigen. Und die Spiele, da habe ich versucht, natürlich die größten, die wichtigsten, die bedeutendsten zu finden, nach meinen subjektiven Kriterien. Ich bin meiner Auswahl auch sehr zufrieden, weiß aber auch, dass vielleicht andere Leute anders auswählen würden bei manchen Spielen. Ich glaube, manche sind ja auch indiskutabel oder nicht zu diskutieren, wie das Wunder von Bern zum Beispiel. Und ich habe die Auswahl getroffen. Ich wollte von jedem der 4 WM-Titel ein Spiel dabei haben, was aber nicht zwingend das Finale sein musste. Ich wollte von einer EM ein Spiel dabei haben, mindestens eins, von der Bundesliga, vom DFB-Pokal und vom Europapokal. Und dann habe ich geschaut irgendwo auf der Skala zwischen sportlicher Bedeutung und sonstiger Berühmtheit oder womöglich sogar gesellschaftlicher Relevanz, dass ich so eine Auswahl treffe, habe dann ganz gut runterstreichen können. Ursprünglich sollte die Liste mal 10 Spiele lang werden, aber von 11 auf 10 bin ich einfach nicht mehr gekommen. Allerdings ist die Zahl 11 im Fußball auch gut zu verwenden und so sind es dann die 11 größten Spiele geworden.
Du machst das ja schon furchtbar lange, dass du zurückschaust. Also glaube ich ganz früh mal ein Facebook-Account, machst das jetzt für den Kicker dann auch und erzählst diese Geschichten. Wie kam dann die Idee dazu zustande, so ein Buch zu schreiben und das Ganze mal wirklich dann ganz oldschool zwischen zwei Buchdeckel zu pressen?
Die Idee, ein Buch zu schreiben oder den Wunsch, das gibt's schon ganz lang. Und inzwischen war ich dann an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich mich so weit entwickelt, dass ich es machen kann, ohne mich in 10 Jahren dafür schämen zu müssen, wie ich damals noch geschrieben habe. Und ja, es war irgendwie mal der Zeitpunkt gekommen und die Idee dann herangereift. Sogar mehrere Ideen, aber dann habe ich mich mit meinem Agenten abgesprochen. Und die eine Idee ist es dann eben geworden. Und der Prozess war ganz schön lang, aber hat jetzt zu einem Ergebnis geführt, mit dem ich echt zufrieden bin.
Du hast es eben schon gesagt, du hast eine lange Liste dir gemacht, über welche Spiele du theoretisch gerne schreiben wollen würdest, hast dann nach und nach so rausgestrichen, um auf deine 10 beziehungsweise jetzt 11 Spiele zu kommen. Welche Spiele sind aber rausgefallen, beziehungsweise worüber würdest du eigentlich ganz gerne doch noch schreiben, die du jetzt aber eben erstmal kicken musstest?
Ein bisschen schade finde ich es beim Büchsenwurfspiel von Borussia Mönchengladbach 1971 im Europapokal gegen Inter Mailand. Vielleicht Gladbachs größter Auftritt überhaupt mit Günter Netzer und Konsorten, die da ganz groß aufgespielt haben, bis dann eben eine Büchse von der Tribüne flog, Roberto Boninsegna sich fallen lassen hat und Inter danach geklagt hat. Ganz bekanntes, tolles, berühmtes, berüchtigtes Spiel. Allerdings mir zumindest nicht zugänglich, gibt's keine 90-Minuten-Aufzeichnung von diesem Spiel, sodass ich es nicht vollständig nachvollziehen konnte. Und daher habe ich es dann auch weggelassen. Oder dann auch die Breslau-Elf, Herbergers Mannschaft von 1937, die ganz, ganz groß aufgespielt hat und dann 1938 aber nicht zur WM durfte, weil aus politischen Gründen dann die deutsche und die österreichische Mannschaft kombiniert werden mussten, leider. Oder auch 1960, das Landesmeisterfinale Eintracht Frankfurt gegen das große Real Madrid. Hätte ich ein paar mehr Plätze gehabt, hätte das Spiel sicher auch hinbekommen.
Gibt's einen Spieler, wo du denkst, den hätte ich gerne live gesehen oder da bedauere ich, dass ich in einem anderen Jahrzehnt geboren bin?
Ja, tatsächlich so mit einem Begründer des Interesses in diese Richtung von mir ist Diego Maradona. Der ist für mich wie so ein Kindheitsheld, obwohl er da schon gar nicht mehr gespielt hat in meiner Kindheit. Aber ich habe viel über ihn gelesen oder auch schon alte Videos von ihm gesehen, als ich wirklich noch ein Kind war. Also ich bin wahrscheinlich in meiner Generation womöglich der Einzige, der Diego Maradona vor Lionel Messi spielen sehen hat. Das geht ja, wenn dann eigentlich andersrum. Aber den habe ich wirklich schon so mit 9 oder 10 Jahren, habe ich mir viel über ihn angelesen oder viel über ihn gesehen und gibt eigentlich bis jetzt keinen Spieler, dessen Geschichte, Weg oder auch Art und Weise, Fußball zu spielen, mich so fasziniert.
Auf dem Buch steht ein Zitat von Toni Schumacher. Er sagt, das Buch sei präzise, erhellend, spannend und so müsse man über Fußball schreiben. Wie fühlt sich das an, sowas über sich zu lesen und sowas auf seinem Buch auch zu stehen zu haben?
Ja, ist natürlich sehr schön, dass da so ein Satz von so einem Spieler auf meinem Buch steht. Anders kann man es nicht sagen. Wobei, was mir noch mehr bedeutet hat tatsächlich, war dann in den Gesprächen mit diesen Protagonisten, mit denen ich ja auch über die Spiele gesprochen habe, weil die ja dann oft Dinge wissen oder erzählen können, die ich gar nicht wissen kann. Das Tolle war dann in den Gesprächen mit denen, dass sich irgendwann so eine Augenhöhe oder so eine Anerkennung eingestellt hat, weil natürlich denken die erstmal, okay, der Kerl ist so jung, der hat das Spiel damals gar nicht sehen können. Der hat auch nie ansatzweise auf dem Niveau gespielt wie wir. Aber irgendwie mit der Zeit in den Gesprächen haben die dann auch verstanden, okay, ich weiß zumindest schon einigermaßen, wovon ich rede. Und dann sind da wirklich schätzende Gespräche entstanden, die dann auch nochmal ganz anders verlaufen konnten dadurch. Und so diese unausgesprochene Art der Anerkennung, manchmal sogar ausgesprochene Art der Anerkennung, die hat mir dann besonders viel bedeutet.
Mit wem hast du alles gesprochen und welches Gespräch hat dich vielleicht auch besonders beeindruckt? Welches hat dir besonders Spaß gemacht? Wo hast du vielleicht sogar noch was dazugelernt?
Also dazugelernt wahrscheinlich in jedem Gespräch, weil gerade so Dinge, die man nur wissen kann, wenn man mit dafür gesorgt hat, dass sie passiert sind, die gibt's ja eigentlich zu jedem Spiel. Ich habe versucht, zu jedem Spiel mindestens einen Gesprächspartner zu bekommen. Manchmal spielt auch eine deutsche Mannschaft gegen eine andere deutsche Mannschaft, dann sind es mindestens zwei pro Spiel. Es ist mir fast überall geglückt, außer tatsächlich beim Champions-League-Finale 2013 Bayern gegen Dortmund. Da habe ich dann hier unter anderem auf Matthias zurückgegriffen mit einer Expertenmeinung, weil er ja im Stadion war. Ja, und dann habe ich bei den anderen Spielen einfach geschaut, wer war einigermaßen oder sehr Protagonist oder kann gut erzählen. Oder
mach doch mal Name-Dropping.
Toni Schumacher, Sepp Maier, Friedhelm Funke, Guido Buchwald, Olaf Thon, Sami Khedira und die 54er-Weltmeister, von denen natürlich leider keiner mehr lebt. Da habe ich mit Dagmar Eckel sprechen können, der Tochter von Horst Eckel. Horst Eckel war ja dann die letzten Jahre der Repräsentant dieser Mannschaft und sie als seine fußballbegeisterte Tochter oft dabei und so quasi für sein sportliches Erbe seit seinem Tod verantwortlich. Und das war dann auch wirklich eine sehr gute, sehr passende Gesprächspartnerin für dieses Thema. Und auch wenn ich keinen mehr der Spieler sprechen konnte, ja, war das durch sie abgedeckt.
Niklas, wenn man fußballerisch in der Geschichte ein bisschen zurückschaut, was hat dich denn, ja, nachdem du jetzt irgendwie 60, 70, 80 Jahre zurückgeschaut hast, was hat dich denn da noch überrascht?
Also überraschend oder auch dann gar nicht so überraschend auf eine Weise ist, dass im Fußball in der Entwicklung dieses Spiels wahnsinnig viel zyklisch abläuft. Also Dinge wiederkehren, wo heute viele Leute denken, das ist wahnsinnig neu oder was ganz Innovatives. Meistens gab es das schon mal und kehrt dann irgendwann als Bewegung, als Entwicklung, als Gegenbewegung wieder. Wenn man zum Beispiel bedenkt, WM-Finale 1954 beim Wunder von Bern, Deutschland und Ungarn haben beide realtaktisch in einer Art 3-2-5 gespielt, wie jetzt auch der amtierende Champions-League-Sieger Manchester City realtaktisch eigentlich oft positioniert ist. Die Positionen hießen damals anders und vielleicht waren auch manche Aufgaben anders, aber die Grundordnungen sind 70 Jahre später wieder da, wieder gleich quasi. Und im WM-Finale 54 haben tatsächlich bei den Ungarn, Nanda Hitekoti ist es bekannt, aber auch Deutscher mit Ottmar Walter mit einer Art falschen Neun gespielt. Also ich glaube, sowas ist vielen Leuten gar nicht so klar, aber im Lauf der Fußballgeschichte begegnet man immer wieder Dingen, die heute plötzlich wieder modern sind, aber eigentlich eben nicht.
Was ich mich jetzt noch zum Abschluss frage, Niklas, wie guckst du eigentlich auf den heutigen Fußball, wenn du dich in die alten Geschichten vergräbst, in den Sport, der vielleicht in manchen Punkten damals auch noch ein bisschen unschuldiger war als heute, nicht ganz so durchkommerzialisiert. Genießt du den aktuellen Fußball oder sagst du dir, damals war alles besser?
Ich fand in manchen Epochen von früher den Fußball subjektiv attraktiver. Er wird immer besser, also er ist besser geworden. Man kann jetzt keine Mannschaft von früher gegen eine von heute stellen durch die Zeitkapsel. Da wird sie keine Chance haben. Ja, der Fußball ist besser geworden, aber in meinen Augen eben nicht zwingend fürs Auge. Wenn man trotzdem die alten Spiele sich zu Gemüte führt, manchmal ist es ein bisschen zäh oder langsam. Und wenn dann jedes Spiel heutzutage über 90 Minuten so ablaufen würde, dann wäre es manchmal auch ein bisschen langweilig. Also die Körperlichkeit, die Dynamik, die heute in den Spielen oft herrscht, die will man manchmal auch nicht missen. Deswegen hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich mache es mir besonders einfach dadurch, dass ich viel Aktuelles und viel Früheres schaue und dadurch alles abgedeckt ist für mich.
Dann danken wir dir, dass du uns einen kleinen Einblick in dein Buch gegeben hast und in diese ganzen Geschichten und dass wir die natürlich durch dein Buch alle so ein bisschen nochmal neu erleben können. Und sagen, Lest alle das Buch.
Sehr gerne und danke, dass ihr sprechen durfte. Bis dann.
Ja, wo wir gerade bei großen Momenten im deutschen Fußball sind, Matthias, was ist denn dein persönlicher Moment oder dein persönliches großes Spiel?
Oh, da waren auch einige dabei. Ich glaube, teilweise sind die auch in Niklas' Buch. Aber ich nehme jetzt mal aus beruflicher Sicht das Malaga-Spiel vom BVB, wo sie in der Nachspielzeit noch 2 Tore gemacht haben und ich ehrlicherweise bis heute nicht weiß, wie ich den Text in den letzten 5 Minuten geschrieben habe, weil meine Erinnerung komplett weg ist an diese 5 Minuten, weil das einfach so dicht war. Und persönlich, mein erstes Fußballspiel im Stadion, ETB Schwarz-Weiß Essen, Rot-Weiß Essen, Platzsturm, Abbruch, mein Nachbar in der ersten Reihe beim Platzsturm, das hat sich in mein Gedächtnis gebrannt, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 6 Jahre alt oder so. Und bei dir, Caro?
Der bei mir, würde ich jetzt sagen, als Werder-Fan, die HSV-Festwochen, die waren doch sehr prägend für mich. Also 19 Tage, 4 Derbys damals mit der Papierkugel, die Werder ins UEFA-Cup-Finale gebracht hat. Das waren schon ein paar tolle Spiele. Jetzt habe ich natürlich mehrere gesagt, aber das waren tolle Festwochen als Werder-Fan. Mit dem UEFA-Cup hat es ja am Ende nicht gereicht, aber mit dem DFB-Pokal.
Ja, kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Das war wirklich eine verrückte Zeit. Ihr da draußen, ihr habt doch bestimmt auch besondere Momente im deutschen Fußball, besondere Spiele, an die ihr euch zurückerinnert. Schickt uns doch gerne mal bei Instagram unter unserem Post eure Spiele, an die ihr euch immer erinnern werdet. Ich bin sehr gespannt, was da so kommt.
Ich auch. Und damit sagen wir tschüss, schöne Ostern und bis nächste Woche.
Ciao. Redaktionsschluss für diese Folge von Kicker Daily war um 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.